ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Der fängt immer ganz einfach an mit dem Namen.
Ja, mein Name ist Jens Norde von Enzberg.
Geburtstag.
3. Januar 1966.
1866 wollten Sie sagen, so wie der Großherzog?
Nee, da ist er sozusagen, da hat er die Amtsgeschäfte übernommen,
Georg
II.
Geburtsort?
Ilmenau in Thüringen.
Profession?
Tja, was ist eine Profession? Also ich sage mal so, mein momentanes Betätigungsfeld ist Intendant vom Staatstheater Meining und Landestheater Eisenach.
Was treibt Sie an?
Extrem viel.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Tja, gute Frage. Ja, als Theatermensch denkst du mit zunehmendem Alter immer darüber nach, wo fühle ich mich zu Hause? Ich glaube, wenn man jung ist, weiß man einerseits, dass man sich auf diesen Beruf einlässt und man eigentlich selten eine Heimat hat. Ja, und wenn dann irgendwann mal so das Alter voranstreitet, fragt man sich natürlich, wo fühlt man sich zu Hause? Und es gibt ja zig Definitionen darüber. Und ich glaube einfach, ganz simpel würde ich sagen, ich fühle mich da zu Hause, wo ich verstanden werde und wo ich die Leute verstehe, die dort sind.
Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Das ändert sich dauernd. Jetzt war ich ja gerade irgendwie im Sommerurlaub, da ist dann wieder so die Zeit, Techno zu hören. Aber es gibt natürlich auch unglaublich viel, was mich klassisch berührt. Eins der letzten beeindruckenden Konzerte war Busonis Klavierkonzert.
Wo waren Sie im Urlaub?
In Frankreich.
Techno in Frankreich. Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Ja, momentan lese ich relativ viel, so einfach auch über die philosophischen Entwicklungen 20er, 30er Jahre. Ich habe tatsächlich zuletzt die Biografie von Karl Jaspers gelesen.
Wie beginnt der Tag?
Mit ganz viel Kaffee.
Glückwunsch zur ersten Premiere Ihrer goldenen Spielzeit mit der schwierigen Jungfrau von Orléans. Premiere, waren Sie drin?
Natürlich war ich drin und ich bin sehr glücklich, was da unser Schauspieldirektor Frank Behnke mit seinem Team auf die Beine gestellt hat, wo man einfach auch sieht, dass die Qualität des Ensembles so enorm ist, dass wir uns durchaus solchen schwierigen, großen Stücken annehmen können. Es war ein riesiger Erfolg und leider konnte ich nicht bis zum Ende der Premierenfeier, wenn die jetzt überhaupt schon beendet ist, dabei sein, weil ich auf dem Weg nach Halle war. Aber es war, sag mal, eine Herausforderung für das Haus. Und dass das Haus das geschafft hat, ist immer wieder schwer beeindruckend, einfach durch alle Gewerke, ja, von den Werkstätten über die Mitarbeiter auf der Bühne, hinter der Bühne. Und Sie haben es gesagt, goldene Spielzeit. Wir haben da wirklich groß vorgelegt mit dieser Premiere. Aber es ist eben nur eine von ganz vielen, die jetzt noch kommen.
Da haben Sie viel vor, genau. Aber Sie waren in der Premiere, wo sitzen Sie dann? Zuschauerraum oder Tonkabine?
Nein.
Oder haben Sie so eine geheime Herzogsloge oder so, wo man so reinlunzen kann?
Interessanterweise, der Herzog hatte ja tatsächlich eine Loge. Also nicht eine Loge, eine Proszeniumsloge. Er saß quasi oft an der Seite, das heißt bei uns Stadtseite. Und der Herzog hat für die Gäste des Theaters eine sogenannte Fremdenloge gebaut. Das sind die besten Plätze des Theaters. Und irgendwann hat die Kassenchefin Frau Ebert gesagt, nachdem ich irgendwie 2 Jahre im zweiten Rang verbracht habe, es macht doch Sinn, wenn sich der Intendant auch mal in dieser Fremdenloge blicken lässt. Und seitdem sitze ich hier in der Fremdenloge.
Auf den besten Plätzen. Und die Fremdenloge, wo ist die dann im Theater?
Die ist quasi direkt der Bühne gegenüber im ersten Rang.
Und damit hat also die goldene Spielzeit angefangen, die auf den 200. Geburtstag vom Theater Herzog Georg II zusteuert. Sie haben richtig ein Wappen, so ein neoklassizistisches Wappen in Form eines G mit einem M als Krone dazu entwickelt. Und es gibt so ein Georg-Logo, die Umrisse von einem Gesicht mit einem sehr langen Bart und einer goldenen Krone obendrauf. Was machen Sie da? Ist das Personenkult, was Sie machen?
Ich weiß gar nicht, ob man das als Personenkult einschätzt. Es ist einfach eine Ehrerbietung für einen bedeutenden Theatermann, der sehr viel einerseits für Meiningen und die Region getan hat, aber letztendlich aber auch für die gesamte europäische Theatergeschichte. Und ich glaube, dass der nun mal ein Herzog war und eine Krone im Wappen hatte, das haben wir einfach aufgegriffen. Aber er war eben auch ein außergewöhnlicher Theatermann, der aber auch eben auch ganz viele andere Talente hatte, ja, der einfach zeichnen konnte, der gedichtet hat. der sich einfach sehr mit klugen Menschen, ist ja auch eine Gabe, sich mit den Menschen zu umgeben, die einen weiterbringen.
Ja, ja, und ich hatte das mit Personenkult, wir sitzen uns ja gegenüber, wir sind ja nicht irgendwie mit Leitung. Vielleicht haben Sie das Ironische in meinen Augen gesehen, als ich dieses Wort rausgeholt habe.
Ja, klar, ist schon klar.
Und das hat aber einen ernsteren Kern. Insofern, also Thüringen so mit seinen romantischen Fürstenhäusern und so, das Land der Residenzen und so ein anderer Slogan ist Gotha adelt und so. Da ist ja eigentlich viel Material für so, ja erstmal auch so glatte Marketinggeschichten.
Dieses sollten Sie einfach auch an anderer Stelle sagen. Ich glaube auch, dass wir in Thüringen noch nicht damit werben, was wir alles haben. Ja, ich glaube einfach, gerade so diese Zerteilung durch diese eben nicht Primogenitur in der Erbfolge ist ja durch diese ernestinische Linie alles in Thüringen zerfleddert. Ja, es hat also nicht der Älteste geerbt, sondern jeder hat geerbt. Und dadurch haben wir eine Vielfalt einerseits an Burgen und Schlössern und auf der anderen Seite haben die ja sozusagen, wir sagen immer, waren sie zu arm zum Krieg führen, weil sie sich so zerfleddert haben, da haben die einfach Theater gebaut. Und das ist das, was wir in Thüringen haben. Und ich habe das wirklich sehr bedauert, dass es nicht gelungen ist, eben in dem Jahr 2026, wo der Georg 200 Jahre alt wird, am 2. April, es nicht gelungen ist, dass wir sozusagen für die Marketingstrategie und Kultur in Thüringen es geschafft haben, ein Theaterthemenjahr auszurufen. Das war aus finanziellen Gründen.
Aber es war in der Diskussion mit,
das
der,
war Diskussion,
mit der vorigen Landesregierung.
Genau, es war in der vorigen Diskussion.
Emanuel Hoff hatte da ein Ohr dafür.
Er hatte zwei Ohren dafür. Und ich finde, das ist wirklich eine vertane Chance. Ja, ich kann natürlich jetzt nicht über die finanziellen Ressourcen des Freistaates verfügen, aber ich glaube, weil Sie es ansprechen, ja, wir sind kein Industriebundesland. Wir leben vom Tourismus, wir leben von dem, was uns die Natur geschenkt hat. Und hinzu kommt einfach sozusagen diese Geschichte, die sich damit verbindet. Und ich glaube, dass da noch ein gewisses Potenzial ist, um da zukünftig anders für Thüringen und mit Thüringen zu werben.
Und Sie haben also diese unglaubliche Geschichte der Meininger in Meiningen vor 150 Jahren. Und jetzt bietet sich die Gelegenheit, mit 200, mit zwei runden Nullen diese Geschichte eben auf die große Bühne zu holen.
Ja gut, ich glaube, dass wir im Jahr 2031 nochmal die Chance haben, weil da wird das Stadttheater Meiningen 200 Jahre und vielleicht wird dann das Themenjahr Theater in Thüringen ausgerufen. Ist ja die zweite Chance.
Ich habe mich gewundert, dass es offenbar nur eine Biografie von Georg II. Gibt aus den 90er Jahren, die in einem Thüringer Regionalverlag erschienen ist, den es auch nicht mehr gibt. Oder kennen Sie noch eine?
Also ich kenne tatsächlich das Kompendium von Professor Erck und seiner Mitarbeiterin. Und ich glaube einfach, dass das auch damit zusammenhängt, dass einfach in den neuen Bundesländern die Geschichte von Adligen nicht so das Thema war. Ja, und ich glaube jetzt nach dem Mauerfall verändert sich das. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich extrem viele, denen es zustehen würde, eine Biografie zu schreiben. Wir zum Beispiel versuchen, den Georg insofern auch anders darzustellen. Wir machen ein Tapetenbuch, wo wir einerseits die Bühnenbilder der Brückner präsentieren, aber andererseits eben auch thematisch bezogen einzelne Themenfelder abarbeiten werden.
Entschuldigung, die Bühnenbilder der?
Gebrüder Brückner. Mhm. Das waren die berühmten Coburger Theatermaler, die eben nicht nur für Bayreuth, sondern vor allem für Meiningen
diese großen Prospekte gemalt haben,
wahnsinnige
die
Prospekte
in Meiningen im Theatermuseum hängen.
Richtig, da hängen ja über 130 Stück. Und ja. Ich glaube einfach, dass es einfach möglicherweise jetzt nochmal einen Anstoß gibt, einfach auch die Position von Georg II. Anders zu bewerten, neu zu bewerten. Und möglicherweise entsteht daraus eine Biografie. Aber ich denke einfach, wichtig ist vor allem auch, dass er im Theater weiterlebt, dass er als Theatermensch präsent ist und dass wir dafür Sorge tragen, dass es auch so weitergeht.
Ich habe auch so gefragt, weil es ist ja auch so ein Romanstoff eigentlich. Ich weiß nicht, haben Sie mit Ihrem Ruderstädter Kollegen Steffen Mensching, schreibt ja auf einem sehr hohen Niveau Romane, drüber geredet, ob er sich da nicht mal ranmachen will oder so. Oder ein Serienstoff für ja eine richtig üppige Kostümserie. Es ist ja auch, was Sie da haben, worauf Sie da sitzen.
Ja, über solche Sachen denken wir auch nicht ganz erfolglos darüber nach. Und es ist ja so, Sie haben jetzt von der goldenen Spielzeit geredet. Wir reden ja eigentlich von einem goldenen Jahr. Das ist das 2026. Und das teilt sich bei uns ja in zwei Spielzeiten. 25, 26, 26, 27.
Genau, ich habe überlegt, puppel ich das jetzt noch auseinander oder so. Und da habe ich gedacht,
aber ich kann Ihnen versprechen, wir haben diesen Gedanken aufgegriffen und werden den umsetzen.
Den mit der Serie?
Lassen Sie
mit dem Roman?
Wir würden es
mit Steffen Mensching?
Nein, also das kann ich bestätigen, mit Steffen Mensching nicht. Aber wir gehen das Thema an in einer populären Version, die hoffentlich möglichst viele Menschen erreichen wird.
Ist ja auch wirklich alles dabei, so diese tollen Kostüme, einmal aus der Zeit der Meininger und dann ja auch nochmal in den Stücken, die sie spielen, dann sind die ständig mit Eisenbahnen unterwegs, so. Ich denke so an den großen Theaterfilm mit Albert Finney, The Dresser, so wie die unterwegs waren, so diese berühmte Szene am Bahnhof, stopp diesen Zug und so, stopp diesen Zug. Aber das ist das eine, also dass die in ganz Europa unterwegs waren und so eine Ausstrahlung hatten, aber zum anderen, sie brauchen natürlich auch einen Konflikt oder Konflikte. Was sagen Sie als Spezialist so für Dramaturg, dramatische Konstellation? Was wäre denn der Konflikt für Georg II.?
Na, ich glaube, dass es verschiedene Konflikte gab. Ja, er war ja ein unglaublich liberaler Mensch, der auch sehr viel für seine Menschen in seinem Herzogtum getan hat. Er war sehr progressiv und er hat natürlich auch in dem, wie er Theater gedacht und gelebt und finanziert hat, war das natürlich auch nicht konfliktfrei. Ja, einfach auch die Tatsache, dass man so einen Schwerpunkt legt. Man vergisst immer, dass er eigentlich, als er von seinem Vater 1866 die Regentschaft übernommen hat, das Musiktheater abgeschafft hat und einen Schwerpunkt gelegt hat. Allein das wäre heute zum Beispiel ein Riesenkonflikt, wenn ich jetzt in Meiningen das Musiktheater abschaffe.
Als Operndirektor.
Ja, als Operndirektor auch noch. Ja. Und ich muss einfach sagen, da gibt es sicherlich vieles, von dem wir nicht alles wissen, was auch ganz gut ist. Aber auf der anderen Seite hat natürlich auch sein privates Leben für durchaus Konflikte gesorgt. Dass er
morganatische
eben
Ehe.
Aber erst in der dritten Ehe. Also er hat davor sozusagen alles dafür getan, dass das Geschlecht weiterlebt, was ja bis heute auch noch der Fall ist. Aber immerhin hat er es getan, hat eine Schauspielerin geheiratet, Ellen Franz, die sehr populär und sehr erfolgreich in der Zeit war. Und er hat sie vor allem geschützt, ja. Wenn man überlegt, dass er verfügt hat, als er gestorben ist, dass der Hochadel eben nicht zu seiner Beerdigung kommt, weil die Ellen Franz nicht gegrüßt haben. Und da muss ich sagen, das waren natürlich Konflikte, ja, die er familiär hatte. Aber ich denke einfach auch, dass er in der Art, wie er ein Herzogtum geführt hat, das nicht konfliktfrei gemacht hat, weil es natürlich mit dem Kämmerer nicht immer parallel lief. Ja, und hat natürlich auch in der Art, wie er über Theater nachgedacht hat, auch, denke ich mal, in Europa in den Theatern polarisiert. Und davon leben wir heute noch.
Genau, in Paris mochten sie es nicht, ne?
Richtig.
Und aber was hat er denn für ein Theater gemacht?
Ich glaube, dass er, es gibt ja die sogenannten Meininger Prinzipien, über die man sicherlich diskutieren kann. Aber was er wirklich...
Die müssen Sie ganz kurz erwähnen. Ich sitze jetzt nicht hier und nicke. Ja klar, Meininger Prinzipien haben wir hier. Die hängen hier auch im Studio noch.
Gut, ich kann die das nächste Mal mitbringen. Ich habe sie auch nicht komplett drauf, aber ich glaube einfach, was also wirklich wichtig war, dass er daran geglaubt hat. Also erstens hat er die Texte ernst genommen. Und er hat versucht, eine Bildsprache zu finden, die sehr realistisch ist und die einfach auch sehr glaubhaft ist in der Umsetzung dessen, was das Publikum erleben kann. Dann hat er tatsächlich auch versucht, eine Theaterstruktur zu entwickeln. Und er hat eine Gleichberechtigung am Theater eingeführt. Einerseits, andererseits aber gab es, früher war das so, wer den Text am besten konnte, war der Regisseur. Ja, egal welcher Schauspieler. Einfach, der hat einen Text drauf gehabt, so jetzt kann der irgendwie mal inszenieren. Er hat die Position des Regisseurs eingeführt und hat sozusagen eine Struktur geschaffen, einfach einerseits und eben andererseits den Realismus in das Theater hineinzuholen, ohne ihm trotzdem die Fantasie zu nehmen. Mhm. Das fand ich das Beeindruckende. Eben auch in der Umsetzung der Bühnenbilder, aber eben auch, er hat ja unglaublich klug recherchiert, er hat ja selber Kostüme gezeichnet, Bühnenbilder entwickelt.
Also war auch Dramaturg auf eine Art.
Wahrscheinlich.
Ja.
Jeder ist ja im Leben eine Art Dramaturg. Das Leben bietet ja eine Dramaturgie. Die geht ja sozusagen von der Wiege bis zur Bahre. Ja, also, aber er natürlich war ein Dramaturg im theaterspezifischen Sinne.
Und Sie hatten es gesagt, er hat da eine Gleichheit eingeführt. Was für eine Gleichheit im Theater?
Das sozusagen, dass also ein liberales Umgehen miteinander und sozusagen, dass die Schauspieler alle irgendwie auch am gleichen Stand waren.
Und was halten Sie davon, dass es immer heißt, er habe das Regietheater erfunden, wenn ihm, wie Sie sagen, Werktreue so wichtig war? So in den letzten Jahrzehnten heißt ja Regietheater doch, Text ist Stoff für Interpretation, oft für Dekonstruktion, für Überschreibung. Regietheater als Theater der Regie.
Das finde ich eine ganz spannende Auseinandersetzung, wie konträr doch eine Begrifflichkeit interpretiert werden kann. Und ich glaube, das war der Fall, ja. Und ich glaube, dass das, was in den 70er, 80er Jahren als Regietheater verstanden wurde, nämlich die Art der Dekonstruktion des Textes, hat sich eher wieder in die Richtung Georg II verwandelt.
Er soll Konstantin Stanislavski stark beeinflusst haben, eine wesentliche theatertheoretische Figur in Moskau, Theater der Einfühlung, der Charakterergründung, später bis zum Method Acting, Lee Strasberg, The Method, Einfluss bis nach Hollywood.
Ja. Naja, also wir haben diesen Gedanken durchaus in aller Bescheidenheit aufgegriffen.
So, Georg II. Ist der unbekannte Ahnvater von Hollywood. Hollywood hat in Meiningen angefangen.
Das haben wir auch thematisiert, indem wir eine Plakatkampagne gemacht haben. Meiningen, das Hollywood des Ostens. Und das hat durchaus zu Leserzuschriften geführt.
Wie waren denn die Zuschriften?
Positiv.
Meiningen, das Hollywood des Ostens. Und ich spreche hier mit dem Meininger Intendanten. Jens Neuendorf von Enzberg ist heute da, der Intendant und Operndirektor vom Staatstheater Meiningen.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
Haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
Kommt drauf an, für welche Art Vorbild. Also fürs Theater habe ich tatsächlich eine, das soll jetzt auch gar nicht anbiederisch klingen, aber ich hatte großes Glück mit meinem ersten Intendanten in Meiningen, mit Ulrich Burkhardt, der mir ein Theaterverständnis vermittelt hat, was mich nachhaltig und auch wirklich stark geprägt hat. Einfach seine Art und Herangehensweise an Theater, was möglicherweise auch so eine Art Lebensmotto sein kann, alles ist möglich. Und ich glaube, dass das Schöne am Theater, dass wir einerseits gefordert sind, alles möglich zu machen und andererseits aber wieder auch in der Lage sind, alles möglich, dass es so dann auch so ist. Und ich kann mich noch erinnern, als damals Freddie Mercury starb, kam er zu mir ins Büro und wir redeten so und dann sagte er, jetzt schreibst du einfach mal ein Musical für Freddie Mercury. Und das war irgendwie auch so sein Thema. Du kannst am Theater alles machen, es muss nur erfolgreich sein. Und das ist natürlich ein frommer Wunsch, ja. Aber manchmal gelingt uns das und ich habe den Eindruck, in Meiningen gelingt uns das ganz gut, weil wir haben eine Auslastung von 86%, aber eben nicht nur mit den Hits. Und das ist, ja wie gesagt, am Theater ist alles möglich, aber das funktioniert eben auch nur durch die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da mitziehen. Ja, das ist ja das große Thema eigentlich. Das Theater, finde ich, ist eine der letzten gesamtgesellschaftlichen Bastionen, wo man einfach merkt, dass das nur miteinander geht.
Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben, steht hier im Fragebogen als nächste Frage?
Naja, also ich habe ja doch länger studiert, 6 Jahre, und in dieser Zeit war der Mauerfall und einfach, da ist ein komplett anderes Denken, einerseits bei den Studentinnen und Studenten, aber andererseits auch im Herangehensweise, was ein Studium betrifft. Und ich glaube, das war für mich als Bildungserlebnis einerseits wichtig, aber andererseits eben auch für eine gesamte Persönlichkeitsentwicklung.
Und Sie hatten Techno erwähnt. Techno ist Ihnen in dieser Zeit auch begegnet.
Techno ist mir relativ häufig begegnet in der Zeit. Und das war ein nicht unbedeutendes Bildungserlebnis. Und ich glaube, es gibt ja immer so, wir reden ja nicht über Träume, ja, aber ich habe immer noch nach wie vor den Traum, den ich auch versucht habe, mit einzelnen, sag mal so, Protagonisten der Techno-Szene umzusetzen, eine Techno-Oper zu machen. Wird ja immer mal wieder versucht. Ich habe das erlebt in München, im E-Werk oder im Kraftwerk wurde das gemacht. Und es gelingt zunehmend, aber ich komme mittlerweile mit zunehmendem Alter einfach zu der Erkenntnis, dass sich das sozusagen die zwei Formen eigentlich ausschließen. Ich kann mich erinnern, ich habe damals mit Sven Feld über eine Faust-Techno-Oper gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob das sich daran noch erinnern wird, aber vielleicht greife ich diese Frage nochmal auf.
Und das ist dann der Operndramaturg, der Sie auch sind, dem fällt dann auf, dass das, also wo beißt es sich eigentlich zwischen das, Techno und einer Bogendramaturgie, die man eben in der Geschichtendramaturgie, die man im erzählenden Musiktheater hat, und Techno eher als, ich denke laut, als ja eine Form von wiederholender Varianz?
Genau, ich glaube, es geht einfach um die musikalische Form. Ich habe ja über Ernst Krenek, Johnny spielt auf, meine Magisterarbeit geschrieben und habe versucht, darüber zu reflektieren, ob Jazz in der Oper funktioniert. Das war dann auch irgendwie der Beginn einer Promotion. Und ich habe damals eigentlich, hätte ich mir diese 175 Seiten sparen können, hätte einfach nur schreiben müssen, das funktioniert nicht. Weil das eine eben eine ziemlich starre Form ist, die Oper, aber der Jazz eben eine sehr freie Form. Der lebt von der Freiheit und ähnlich verhält sich das meiner Meinung nach eben auch mit Techno. Obwohl das sozusagen in Blöcken funktioniert, ist es trotzdem eine freie Form. Und da tut sich die Oper nach wie vor bekanntermaßen schwer, einfach da sich textlich einzuarbeiten.
Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
Gute Frage. Also ich fühle mich tatsächlich am lebendigsten, wenn ich 42 Kilometer Joggen geschafft habe.
42?
41,7. Also der letzte ist schon tatsächlich 2-3 Jahre her oder vielleicht auch ein paar mehr. Aber ich finde es einfach gut, wenn man einfach manchmal den Körper spürt und einfach merkt, es tut einem einerseits gut und am Ende tut einem doch auch sehr viel weh. Jetzt bin ich wesentlich bescheidener geworden. Jetzt merke ich einfach schon, wenn ich in Oberhof die Treppen zur Schanze hochrenne, wenn ich sie denn renne und froh bin, oben anzukommen. Und wenn ich ganz gut drauf bin, schaffe ich es auch noch ein zweites und drittes Mal. Also die Ansprüche werden bescheidener, aber da fühle ich mich wohl.
Zwei Fragen stehen hier noch im Fragebogen. Woran glauben Sie?
Das ist privat.
Was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören?
Garantiert das Aufhören. Ich glaube einfach, das Anfangen ist meistens freiwillig und das Aufhören wird einem meistens nicht ganz freiwillig, sozusagen, ist nicht immer eine freiwillige Tat.
Sie sind in Ilmenau geboren. Wo waren Sie als Kind zum ersten Mal im Theater? Sind Sie mit der Schule dann über den Rennsteig nach Meiningen gefahren?
Nein. Also tatsächlich meine ersten Theatererlebnisse, und die waren sehr häufig, war Weimar. Also meine Eltern oder meine Mutter hatte über die Hochschule, sind wir da regelmäßig mit dem Theaterbus hingefahren. Und komischerweise war ich damals immer nur im Schauspiel, aber es hat mich einfach wirklich beeindruckt. Aber ich muss sagen, das klingt jetzt so romantisch, das war nicht der Grund, dass ich am Theater gelandet bin.
Wie haben Sie denn Ihre Kindheit in Thüringen in Erinnerung? Gibt es so spontane Kindheitsbilder?
Tatsächlich als sehr, eigentlich wirklich entspannt, ja, und irgendwie auch sehr glücklich. Aber ich glaube einfach, und da unterliege ich nicht der Versuchung, das zu vergleichen mit der Kindheit von Kindern heute. Also meine Kinder sind sozusagen anders aufgewachsen als ich. Und ich glaube einfach, der Druck und die Zwänge, die heute auf jungen Menschen liegen, waren damals in meiner Zeit wirklich anders. Der schlimmste Druck, den ich hatte, dass ich irgendwie ab dem Lebensalter, ab 5, jeden Tag eine Stunde Klavier üben sollte. Ansonsten bin ich da, glaube ich, sehr friedlich und sehr glücklich aufgewachsen.
Und Ihr Name Neuendorf von Ensberg klingt so, als könnten Sie auch auf einer Burg in Thüringen irgendwie groß geworden sein.
Bin ich nicht. Ich bin in Ilmenau in der Ackerstraße 1, habe ich gelebt.
Und das heißt dann Abitur, dann Wehrdienst bei der NVA, das volle Programm, was so eine Jugend in der DDR zu bieten hatte?
Na, ich habe ja nicht nur die DDR erlebt, aber ich habe sozusagen ja beide Seiten erlebt und davon zehre ich heute auch, ja, dass ich sozusagen beide Seiten, den Osten und den Westen erlebt habe, und das möchte ich auch nicht missen.
Und dann haben Sie als junger Dramaturg dann schon mal Meiningen erlebt. Also Sie haben jetzt Ihren Intendanten dort angesprochen in dieser Zeit, Ulrich Burkert. Das war Ihr erstes Engagement damals in Meiningen. Ja. Wie kam das?
Das ist eine längere Geschichte. Also ich habe ja studiert und habe dann angefangen zu promovieren und habe einfach gemerkt, dass das ja irgendwie nach 6 Jahren Studium dann doch etwas zäh ist. Und habe mich an über 60 Theatern in Deutschland beworben. Und es haben mich relativ wenig überhaupt eingeladen. Ein Theater hat mich eingeladen in Rudolstadt. Da gab es damals den Intendanten Peter P. Pachel, der mir ein sozusagen von seiner Meinung aus unschlagbares Angebot gemacht hatte. Als Mitarbeiter Betriebsbüro, als Dramaturg für alle Sparten und Solorepetitor. Und das sozusagen in aller Großzügigkeit für 1700 D-Mark. Da habe ich dann drauf verzichtet und dann habe ich einfach weiter promoviert. Und dann kam irgendwann...
92 oder wann war das?
Ja, 91, 92 ja. In den Zeitraum. Und dann habe ich tatsächlich, ich bin auf einem komischen Weg nach Meiningen gekommen. Es gab eine Dramaturgin, Dr. Ilse Doro Reinsberg, die zusammen mit Uli Burkhardt studiert hatte. Und irgendwann mal sagte sie, fahren Sie doch mal nach Meiningen, ich habe mit dem Burkhardt geredet, stellen Sie sich doch den mal vor. Und ich bin damals nach Meiningen gefahren und ich sollte mir an einem Samstag, weiß ich noch ganz genau, eine Vorstellung anschauen. Und es war die Zauberflöte. Und ich habe damals in Berlin studiert oder in Leipzig und das war irgendwie... Das war schwer zu ertragen. Und dann bin ich in der Pause, damals gab es mehrere Gaststätten noch in Meiningen, in eine Kneipe gegangen, die dem Theater sehr nah war. Und das durfte man auch nur rauchen. Da saß ein Mann, der rauchte sehr viel und trank
sehr viel.
Nein, Kaffee und so weiter und so fort. Okay. Und der ging dann irgendwann mal.
Ja.
Und ich ging dann auch, als ich merkte, dass die Leute aus dem Theater nach Hause gingen. Und dann holte mich die Intendantssekretärin ab und ich wurde in die Intendanz geführt. Und da saß der Mann, der mit mir in der Kneipe saß. Und dann war das Gespräch relativ schnell beendet, weil er mich gefragt hat, warum ich so unhöflich bin. Und warum ich das irgendwie nicht ertragen habe oder keine Ahnung. Jedenfalls war das Gespräch schnell zu Ende. Und irgendwann mal kam ein Anruf, dass man in Meiningen mich doch nochmal sehen würde mit der Information, da würde jetzt was laufen, wo man der Intendant der Meinung ist, ich bleibe auch bis zum Ende. Und das war damals das Weiße Rössel und das war erstmal jetzt ja nicht der Titel, wo du denkst, da erwartet dich ganz besonders. Ein bisschen überraschend,
weil Sie hatten ja auch erwähnt, ich bin damals in Berlin und in Leipzig unterwegs gewesen. Und dann kommt er mit dem Weißen Rössel aus so einem Theater, was irgendwie von da aus ganz weit weg schien.
Ja, aber ich muss sagen, es war ein ganz interessanter Ansatz. Das spielte nämlich im Jahr 92, im Jahr 2020, was wir nun auch schon hinter uns gebracht haben. Damals war das utopisch weit weg. Und Helmut Kohl war immer noch Bundeskanzler. Und diese Aufführung fand jetzt nicht nur große Begeisterung. Und es flogen die Türen. Und ich glaube, nach der Pause waren wir doch sehr wenige. Und ich glaube, es war auch die letzte, das war die vierte, glaube ich, eine letzte Vorstellung. Kann ich nicht genau nachvollziehen. Jedenfalls haben wir uns danach getroffen. Und am frühen Morgen hatte ich einen Job.
Und diesmal waren Sie dann drin geblieben. Und jetzt gibt es also eine ganze Reihe von Bewegungen. Sie waren also, wie Sie das angedeutet hatten, am Anfang am Theater, dass man viel unterwegs ist. So waren Sie an verschiedenen Orten, eine Menge Stationen. Semperoper in Bonn, Sie waren Intendant in Regensburg. Und Sie sind ein Spezialist für Uraufführungen geworden. Sie haben mit Komponisten wie Hans-Werner Henze oder Aribert Reimann zusammengearbeitet. Sie haben mit Starregisseuren gearbeitet, als Dramaturg wie Peter Konvitschny oder Barbara Bayer, Christoph Schlingensief. Das habe ich jetzt mal alles zusammengefasst auf eine Frage hin, nämlich gibt es Sachen, wo Sie sagen, die habe ich mir da mitgenommen? Also das habe ich zum Beispiel von Christoph Schlingensief gelernt.
Das kann man, glaube ich, nicht mit einem Satz zusammenfügen. Dafür waren einfach die Begegnungen zu unterschiedlich und die haben mich auch in verschiedenen Positionen beeindruckt und beeinflusst. Aber Christoph Schlingensief gehört sicherlich dazu. Also wir hatten eine sehr intensive Arbeitsbeziehung. Ich war auch mit ihm damals in Brasilien, in Manaus, als die erste Wagner-Oper in Brasilien gemacht wurde. Und wir haben bis zu seinem Tod haben wir wirklich eine sehr enge Beziehung gehabt und hat mich einfach beeindruckt, wie er mit einer großen Energie und mit einer großen Kreativität die Themen der Gesellschaft auch so angegangen ist, dass es eben nicht nur elitär war, sondern es einfach für jeden verständlich war. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Und natürlich die Arbeitsweise mit Peter Konvitschny war sehr, sehr beeindruckend.
Lassen Sie uns bei Schlingensief bleiben. Wie Sie sagten, das braucht dann viele Sätze. Und ich hänge noch bei diesem einen Satz, dass Sie sagen, dass Schlingensief jemand war, den viele leicht verstehen konnten. Das ist interessant. Weil ich glaube, viele haben ihn noch nicht verstanden, den Schlingensief.
Also den Eindruck hatte ich nicht. Ja, es war zumindest jetzt, das kann ich wirklich sagen, nicht sein primärer Anspruch, nicht verständlich zu sein. Mhm. Ich glaube einfach, dass das trotzdem ja ein kreativer Prozess war, wie er sich mit den Themen der Gesellschaft auseinandergesetzt hat. Und möglicherweise braucht es ja immer auch eine gewisse Zeit, bis das, was ein Künstler entwickelt, auch von den anderen verstanden wird. Aber es war bei ihm jetzt tatsächlich erstmal so, dass er darüber nachgedacht hat, wie kann das, was meine Themen sind, auch sozusagen jeder verstehen.
Und das mit einer großen inneren Freiheit.
Ja, und einer großen Energie.
Und wir haben jetzt hier, weil Sie Busoni erwähnt haben, ein ganz kurzes Stück. Prälude, B-Moll, Opus 28, Nummer 16, Busoni, Chopin.
Prost.
War ein schöner Moment. Ich hatte eben so ein Zögern schon in der Stimme, als ich las, was der Computer mir hier zeigt, was ich gerade aufgelegt habe. Da stehen eben tatsächlich die Namen Busoni und Chopin übereinander. Und kaum ist es mir aus dem Mund gefallen, hat Jens Neuendorf von Enzberg, der Intendant von Meiningen, dann schon gesagt, was, das geht doch gar nicht. Und da lief es schon. Und Tja, ich weiß nicht, was in unserer KI haben wir hier eigentlich noch nicht, wie das da hingekommen ist. Lassen Sie uns über das Staatstheater, das Stadttheater als Organisation sprechen. Ist gerade viel in Bewegung. Es gibt aktuell öfter kollektive Leitungen. Mit Klaus Peimann ist vielleicht der letzte Großprotagonist des Prinzipaltheaters gestorben. Weiß nicht, Sie haben gerade so ein Gesicht gemacht, wie weiß nicht. Ich bin ja auch noch da. Oder wie war das zu verstehen mit dem Prinzipaltheater?
Nein, ich glaube einfach, dass wir in einer Zeit leben, in der einerseits darüber nachgedacht wird von Menschen, die wenig mit dem Theater zu tun haben, wie die Struktur des Theaters aussehen kann. Das sind meistens die Zuwendungen geben. Und auf der anderen Seite denken wir natürlich auch, die wir in den Theatern sind, über die Zukunft des Theaters nach. Und ich glaube, dass wir auch natürlich auch in einem Wandel, in einem gesellschaftlichen Wandel sind. Das ist ja irgendwie ganz offensichtlich. Und ich denke, da muss man einfach auch drüber nachdenken, wie, in welcher Form Theater geführt werden. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen mit dieses Prinzipaltheater nachgedacht. Ich glaube tatsächlich, dass das in seiner Zeit sicherlich auch möglicherweise nicht ganz unangebracht war. Aber ich glaube, die Form, wie das betrieben wurde, hätte heute keine Chance mehr. Und ich würde dieser Zeit auch nicht hinterher trauen. Ich glaube einfach, dass das Theater viel mehr, noch mehr zu einem gesellschaftlichen Abbild geworden ist, aber eben auch durch die Menschen, die dort arbeiten. Und die Diskussion, die wir ja nicht nur in jüngster Vergangenheit, sondern die auch schon länger sind, über die Arbeitsbedingungen und Arbeitsmöglichkeiten am Theater sind enorm wichtig und die sind auch richtig. Ich wünschte mir einfach nur manchmal da ein bisschen mehr Besonnenheit in dem, was Theater so aus dem Stand dann Neues leisten sollen, wie die Finanzierung aussieht. Und ich glaube, das ist das, wo ich auch viel darüber nachdenke. Ja, also natürlich sind Modelle mit Kollektiven, ist ja nicht so, dass ich da als Fürst durchs Theater laufe. Ja, es gibt einen Schauspieldirektor, es gibt eine Dramaturgie, es gibt eine kaufmännische Direktion, es gibt
einen technischen Direktor. Aber im Moment gibt es ja keinen Schauspieldirektor.
In Meiningen schon. In Eisenach gibt es keinen. Mhm. Das ist eine Situation, die ich mir auch nicht gewünscht habe. Und die,
genau,
glaube
Sie
ich
haben
nicht
den Meininger Schauspieldirektor,
genau, hat Frank gestern Behnke,
gerade Premiere gehabt.
Genau. Sehr erfolgreich und ein sehr angenehmer und auch immer wieder streitbarer Schauspieldirektor ist. Ja? Und ich denke, dass wir über alles nachdenken können und über auch alles nachdenken sollen, respektive müssen. Aber letztendlich haben wir auch eine Verantwortung dem Theater an sich gegenüber. Und wir dürfen nicht so weit denken, dass das, was das Theater mal war, in der Zukunft nicht mehr sein wird. Und das sind die Dinge sozusagen, dass wir als Theater...
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ich glaube einfach, dass das Theater als Form, ja, wichtig war, sonst hätte es nicht 2000 Jahre überlebt. Und ich glaube, wir müssen einfach dafür Sorge tragen, dass eben diese Form auch eine Zukunft hat und nicht nur eine Vergangenheit. Und dass die Arbeitsbedingungen sich am Theater natürlich unterscheiden von anderen Bereichen, ist klar. Im Positiven, aber leider auch wie im Negativen, wobei ich der Meinung bin, dass der Deutsche Bühnenverein sehr daran interessiert ist, einfach auch das Theater viel mehr familienfreundlicher zu machen.
Genau, es gibt ja neue Mindeststandards, was Arbeitnehmerrechte für künstlerisch Beschäftigte im Schauspiel trifft.
Ja, nicht nur im Schauspiel, gab ja schon immer Rechte. Ja, wenn man das vergisst, man immer natürlich sind die Vertragsformen, die eben über den NV-Bühnen, das ist sozusagen der Vertrag für die Künstler, habe ich manchmal den Eindruck, dass da vieles von dem, was das Gute ist, auch drin ist, nicht darüber gesprochen wird. Am Theater haben wir ein Arbeitszeitmodell. Ja, wir müssen Arbeitszeiten aufschreiben. Aber ich glaube, das ist das, was wir alle miteinander bedenken müssen und wo wir dafür Sorge tragen, dass das, was uns stark gemacht hat, eben auch in Zukunft noch möglich ist. Und das ist eben das, dass wir in der Lage sind, gesellschaftliche Themen abzubilden, aber wir können auch unterhalten. Ja, und was wirklich das Schöne am Theater ist, ist es jeden Abend anders und wir sind live.
Das war jetzt eine ganze Reihe von Antworten auf die erstmal einfache Frage jetzt gerade nach den Mindeststandards und Arbeitnehmerrechte für künstlerisch Beschäftigte, die also NV Solo haben.
Es ist ja nicht so, dass das früher im rechtsfreien Raum war.
Ja, aber ich meine, es war aber schon sehr stark so, dass viele gerade im Schauspiel noch stärker als in der Oper, ist mein Bild, dass viele einfach am Theater, die also viel besetzt waren, dass die einfach mit den geteilten Diensten, mit unglaublich vielen Arbeitstagen und immer am Wochenende arbeiten und oft am Wochenende, dass die einfach also objektiv sehr, sehr belastet sind beziehungsweise waren, jetzt wenn diese Mindeststandards einiges jetzt ändern.
Das teile ich. Ja, und hinzu kam einfach, dass sie noch schlecht bezahlt waren.
Allerdings,
ja. Und ich glaube, dass das in den letzten Jahren, das ist das, was ich meinte, als ich vorhin gesagt habe, wir müssen aufpassen, dass das Pendel nicht komplett von links, komplett nach rechts ausschlägt und uns dann sozusagen, das Arbeiten war früher schwierig, extrem schwierig, aber wir müssen aufpassen, dass wir auf der rechten Seite eben auch noch die Möglichkeit haben, überhaupt zu arbeiten.
Und dass es nicht überreguliert wird.
Und dass nicht irgendwann die Finanzierung der Theater dadurch so in Frage steht, dass wir überhaupt nicht mehr die Möglichkeit haben, zu arbeiten.
Und wenn wir über diese Organisationsform sprechen und über, ich hatte das so pauschal, so Prinzipaltheater genannt, damit konnten Sie was anfangen. Sie selber hatten mit solchen Themen ja auch zu tun. Sie waren mit anonymen Vorwürfen konfrontiert und es ging auch um das Landestheater Eisenach. Deshalb, da sind Sie jetzt Kommissare, Schauspieldirektor. Das wirkt schwierig, was da los ist in Eisenach. Drei Schauspieldirektorinnen sind dort gegangen oder sie haben gekündigt in der Zeit, wo sie da waren. Wie beschreiben Sie das? Was ist da los aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, dass die Grundsituation des Landestheaters Eisenach von der Finanzierung her nicht einfach ist. Und auf der anderen Seite ist natürlich dieses Haus mit seiner tollen Immobilie verführerisch und man glaubt, mit diesem wunderschönen Theater unglaublich viel machen zu können. Und manchmal ist es dann eben schwierig zu verstehen, dass die Vision und die Realität sich in dem Kontext dann doch unterscheiden. Also wir sind 73 Stellen, haben wir in Eisenach. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir tun so, als ob wir ein Mehrspartenhaus mit 400 Menschen sind. Und das ist nicht immer einfach. Und ich bewundere jeden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Eisenach, wie sie für dieses Theater kämpfen, wie sie für dieses Theater eintreten. Und die Situation, die wir jetzt haben, dazu kann ich leider wenig sagen, weil das einfach ein laufendes Verfahren ist mit der
fristlos gekündigten Schauspieldirektorin.
Richtig, und Sie können mir schon glauben, dass ich das nicht mit großer Freude getan habe. Es war einfach eine Notwendigkeit, die aus dem Haus kam, ja, die ich mir einfach komplett anders gewünscht hätte. Und ich bedauere das zutiefst, weil natürlich auch durch die ganze Aufregung in den letzten Jahren, wir haben ja einen Strukturwandel vollzogen. Ja, als ich da angetreten bin.
Vom Kinder- und Jugendtheater zu einer Schauspielsparte.
Ist es sozusagen politisch gelungen.
Mit einem Mini-Ensemble.
Aber trotzdem sozusagen in der Zusammenarbeit mit den Zuwendungsgebern eine neue Sparte zu schaffen. Mit jetzt insgesamt 8 Schauspielstellen für Schauspielerinnen und Schauspieler. Das war ein Strukturwandel. Ja.
Und das müssen wir vielleicht noch ein bisschen durchsichtig machen, weil Sie sagten, die Finanzierung ist eine andere. In Meiningen sind Sie Staatstheater. In Meiningen stehen Sie eigentlich sehr gut da mit der Finanzierung, was also eine Planungssicherheit angeht und so. Und in Eisenach ist die Stadt wesentlich drin.
Also das muss man nochmal differenzieren. Wir haben in Thüringen einen viel zu wenig präsenten Luxus, in dem es der alten Landesregierung unter der Führung von Minister Hoff gelungen ist, eine Theaterfinanzierung bis zum Jahr 2031 zu sichern. De facto sind alle Theaterstandorte in Thüringen mit einer Grundversorgung gesichert. Das Problem oder die Situation in Eisenach ist die, also andersrum, in Meiningen haben wir eine Finanzierung 80% Freistaat.
Wollen wir ganz kurz einen Break machen an dieser Stelle, wo Sie sagen, was in Thüringen da erreicht ist mit dieser langfristigen Finanzierung, das ist etwas, weil Sie das auch so ausgeholt haben, da sind wir jetzt nicht bei Eisenach, sondern grundsätzlich, das ist etwas, was in den anderen deutschen Bundesländern im Theaterbereich ganz schön angestaunt wird, selbst in Sachsen mit dem Kulturraumgesetz, dass Sie sagen, wow, da ist tatsächlich, hat diese Landesregierung mit all den Schwierigkeiten, die sie hatte, tatsächlich aus Sicht der Theaterleute, Bühnenverein, was hingekriegt.
Meiner Meinung nach ist das wirklich für die bundesdeutsche Theaterlandschaft ein einmaliger Akt. Das ist ja auch nicht der erste Theaterfinanzierungsvertrag, der seitens der Landesregierung geschlossen wurde. Und ich sage das auch voller Stolz und auch meistens ungefragt, wenn wir über Theaterfinanzierung in Deutschland reden, dass wir hier in Thüringen einen gewissen Luxus haben. Und ich hoffe, dass die jetzige Landesregierung das einerseits zu schätzen weiß und auf der anderen Seite aber auch versucht, in diesem Kontext für die Entwicklung der einzelnen Theater weiterzudenken und einfach auch das Arbeiten noch leichter zu machen.
Und bevor wir jetzt da also in die Details vom Landestheater Eisenach will ich gar nicht mehr rein, sondern einfach, wenn wir nur das Schema erkennen, dass also dort die Stadt und der Landkreis viel stärker in der Finanzierung sind.
Nein, ich kann Ihnen sagen, dass der Unterschied
und ist einfach... Und da auch ein Stückchen mitreden wollen.
Nein, das machen Sie nicht. Der große Unterschied ist einfach die Art der Zuwendung oder die Masse der Zuwendung. Ich habe einfach in Eisenach, das kann man sagen, eine Zuwendung von knapp 5 Millionen. Ja, und das ist setzt sich zusammen über die Finanzierung vom Freistaat, der Kommune und dem Landkreis. Und in Meiningen ist es eben wesentlich höher, weil der Freistaat mit 80% dabei ist.
Gut, aber damit haben wir immer noch nicht verstanden, was dann der Konflikt ist in Eisenach für das Ensemble. Und also ich habe die Artikel ja auch gelesen, da war immer auch wieder die Frage, wie stark Verwaltung dort mitsprechen darf.
Ich glaube, dass das, ich bin sehr glücklich, wie die Verwaltung in Eisenach aufgestellt ist. Und ich bin der festen Überzeugung, die Vorwürfe sind insofern absolut nicht gerechtfertigt, weil da einfach extrem motivierte Mitarbeiterinnen sitzen, die ihren Job ernst nehmen und die einfach manchmal dann eben nicht auf die Meinungen derer treffen, die da bestimmte Wünsche äußern. Und ich glaube, wenn die Struktur so nicht wäre, wie sie ist, würde dieses
Theater... Das habe ich jetzt schon wieder nicht verstanden, Herr Neudorf von Elsborg, wer auf wen trifft und wer bestimmte Wünsche äußert. Da würde ich es gerne mal stehen lassen.
Okay.
An dem Punkt. So, dass wir, also wir haben darüber gesprochen und es ist klar, dass Sie ein Arbeitsrechtsverfahren haben und eigentlich auch nicht Klartext reden können in dieser Sache, weil dieses Verfahren eben noch schwebt. Was haben Sie denn demnächst vor in der goldenen oder in den goldenen Spielzeiten? Sie heben jetzt erstmal gleich noch einen Opernschatz, habe ich gelesen. Mhm. Die Dona Abbandonata.
Die Verlassene, die Dona.
Von Domenico Sarro.
Genau, das ist ein italienischer Komponist aus dem 18. Jahrhundert. Und dieses Werk ist zu uns in der Form gekommen, dass es 2005, andersrum, der Urgroßvater von Georg II. War ein begnadeter Theatergänger und hat von verschiedenen Stücken, die er gesehen hat, Abschriften sich besorgt. Und eine Abschrift eben von dieser Didone ist in Meiningen im Museum gelandet und die wurde 2005 entdeckt. Und zum Teil konzertant aufgeführt. Und ich wiederum habe diese konzertante Aufführung gesehen und habe gedacht, weil natürlich versuchst du einfach für Meiningen auch bestimmte Anknüpfungspunkte zu machen. Ja, wenn ich dran denke, im ersten Jahr haben wir eine Oper ausgegraben vom Herzog von Coburg-Sachsen. Ja, so, Santa Chiara. Und ich versuche natürlich immer auch einen lokalen Bezug zu machen. Und durch diese Schätze, die da in diesem Museum sind, war das natürlich mit Didone wunderbar. Ist ein Stück gleich am Anfang des Spiels. Wir haben jetzt groß angefangen mit dem Schauspiel. Jetzt haben wir ein Stück ohne Chor mit einem sehr bekannten Regisseur, mit Dietrich Hilsdorf. Und es ist eine Ausgrabung, eine totale Ausgrabung, die einfach auch in diesen Kontext passt. 200 Jahre Georg II.
Genau, und da merkt man auch, wie Sie am Theater denken. Also einerseits geht es wirklich um den Inhalt der Stücke, um die Kunst und auf der anderen Seite diese Anbindung in der Region. Das haben sie mit Tamara Danz gemacht, ja sehr erfolgreich mit Asyl im Paradies. Oder jetzt planen sie, wenn ich an diese Tamara Danz Geschichte denke, jetzt planen sie mit Wolf Biermann was Ähnliches?
Ja klar, das sind immer so die Themen, die wir einfach sagen, okay, wo sind auch so Schnittmengen? Ich glaube einfach, dass wir gerade in den neuen Bundesländern noch ein Stück weit daran arbeiten müssen, was ist eigentlich in diesen 40 Jahren DDR passiert. Ja, und ich glaube, dass das Theater einfach die Möglichkeit hat, mit künstlerisch eben nicht pädagogisch-didaktischen Mitteln dazu beizutragen, dass einfach eine Form von Verständnis entsteht und möglicherweise auch im Idealfall eine Wertschätzung dessen, was mal war. Ja, und das sind natürlich die Themen, über die wir nachdenken. Und gerade in so einer Grenzregion, in der wir uns bewegen, ja, zwischen Hessen, Bayern und Thüringen, ist das nahezu existenziell, um einfach auch das Theater für die Region präsent zu machen. Und Biermann ist natürlich ein Protagonist.
Und, aber genau der Widersprüchlichkeit.
Absolut.
Also man merkt die ganze Härte, die Gewalt des Systems und gleichzeitig können sie auch das, was liebenswert ist, was es trotzdem gab an Zeit, können sie damit trotzdem erzählen.
Absolut. Und Frank Behnke hat sich mit Wolf Biermann getroffen und dem Autor, die das zusammen entwickeln. Und das wird sicherlich eine ganz spannende Sache. Ja, und das sind auch die Themen, die uns auch zukünftig beschäftigen werden.
Das war MDR Kultur trifft mit Jens Neuendorf von Enzberg, Redaktion Angelika Zapf. Ich bin Carsten Tesch. Nächste Woche kommt Alice Lackner, die Mezzosopranistin. Alice Lackner ist die neue künstlerische Leiterin vom Festival Göhlener Herbst in Thüringen. Festival für alte Musik. Ende September wird das sein. Jens Neuendorf von Enzberg, Dankeschön. Alles Gute.
Vielen Dank.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.